Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Mai-Ausgabe. Wenn sind ihr das letzte Mal rassistisch beleidigt oder aus rassistischem Motiv diskriminiert worden? Vielleicht gerade in den letzten Tagen oder noch gar nie? Ja, was ist Rassismus eigentlich und welche Auswirkungen hat er speziell im oder auf den Kulturbetrieb? Über das reden wir in der folgenden Palaver Live-Aufzeichnung vom Montag, 11. April aus der Kulturgarage bei Okro in Chur. Das Gesprächsformat Palaver diskutiert, debattiert und präsentiert vierteljährlich Themen rund um den Jazz und um die Kultur. Der Podcast «Ausklang» macht der Musiktyp wie immer in Kooperation mit dem Magazin «Jazz & More». In dieser Ausgabe hören wir die Musik von Nicolas Ciliotto. Und der musikalische Auftakt, der spielt jetzt gerade die Formation «Jeffra» mit dem Song «Firmament». Die Sängerin, Pianistin und Komponistin hinter dem Song heisst Jamilia Gosteli. Und sie treffen wir nachher gerade im Palaver wieder. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch diesen Podcast.
Jazz Kur. Podcast. Jazz
Thank you.
Rassismus in der Kulturbranche ist unser Thema, so steht es im Titel. Vielleicht tun wir es ein bisschen einkreisen und gehen dann ein bisschen näher auf die Musik ein. Wo ist er zu suchen? Wo ist er zu finden? Wie findet er statt? Und diese Fragen versuchen wir ein bisschen zu beantworten. Und das kann nicht gelingen, ohne dass man nicht vorher über das Thema Rassismus grundsätzlich redet und über Denkmuster damit verbunden sind. Das machen wir in dem Gespräch mit grösstmöglichster Offenheit, mit Respekt, mit Interesse an Meinungen, Äußerungen, die wir zwei austauschen, da oben auf der Bühne. Wir wünschen uns beide, und das machen wir auch, und das ist Jazz Kur und das Palaver, der Podcast, der das für sich auch gross schreibt, immer mit einer nötigen Ruhe und Gelassenheit. Einfach Sachen anschauen, Sachen auf den Tisch legen und schauen, wo das hinführt. Und euch die Chance zu geben und denen, die jetzt zuhören, sich ihre Gedanken zu machen und was sie für ihr Leben mitnehmen oder nicht wollen mitnehmen oder nicht können mitnehmen oder nicht wissen, wie mitnehmen und vielleicht aber heute etwas profitieren von dem. Wir können sicher nicht einmal oben alle Fragen beantworten, die Welt umkrempeln oder alles abschliessend besprechen. Das ist einfach nicht möglich. Für das haben wir zu wenig Zeit. Ich befürchte schon, und das sage ich jetzt, obwohl ich es dann vielleicht rausschneide im Podcast. Vielleicht müssen wir eine Mehrteilung machen, wenn es so gut läuft, dass es einfach länger dauert. Das wissen wir nicht. Aber jetzt schauen wir mal, wo der hinführt. Darum gehen wir jetzt zusammen einen Blick werfen hinter die buchstäbliche Kulisse oder die buchstäbliche Kulisse vor Kulturarbeit. Neugierig herausfinden. Und für das Gespräch haben wir eine äußerst kompetente Gesprächspartnerin eingeladen. Ich muss jetzt alles richtig sagen. Sie ist ausgebildete Sekundarlehrerin, hat an diversen Schulen gearbeitet, ist seit 20 Assistentin am Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation an der Pädagogischen Hochschule in Bern und studiert dort pädagogische Psychologie.
Fast ganz.
Fast
nicht mehr lange studiere, aber dort arbeite ich.
Dort schaffst du. Sie ist Vermittlerin und transdisziplinäre Künstlerin. Sie engagiert sich für ein antirassistisches Kulturschaffen, indem sie unter anderem auch Strukturen benennt, wie sie Vorherrschaft im Kulturbereich. Und das macht sie in verschiedenen Formaten und Workshops. Sie ist aber auch, und das habe ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber es freut mich sehr, es zu machen, und man wird es dann auch hören im Podcast. Sie ist Pianistin, Sängerin und Bandleaderin von ihrer eigenen Soul-Jazz-Band Jeffra und kennt die Kultur eben auch vor der Bühne oben runter. Als Musikerin. Und ich bitte euch um einen ganz herzlichen Applaus für Jamilia Kosteli. Danke, dass du da bist.
Merci vielmals. Darf ich da sein?
Noch etwas vorweg. Ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Wir haben uns austauscht vorher schon. Ich bin in das Gespräch reingekommen oder auf das Thema gekommen. Nachdem, und da reden wir nachher auch noch davon, im Juni 20 mehrere Institutionen, auch Einzelpersonen aus dem Kulturbetrieb, ein Statement haben wollen abgeben oder auch abgeben haben, ein gut gemeintes Statement, Social-Media-Kanäle, sich solidarisiert haben mit den Bewegungen in den USA gegen die Polizeigewalt, gegen schwarze Menschen. Und dann hat es einen offenen Brief gegeben von über 50 Schweizer oder in der Schweiz schaffenden schwarzen Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende, mit der Bitte, das Bekenntnis weiterzuentwickeln, eigentlich, sage ich jetzt mal so. Also nicht nur sagen, hey, wow, uns wichtig. Als Beispiel aktuell werden die Ukraine-Fahnen raushängen, vielleicht im übertreibten Sinn, sondern was kann ich persönlich machen, im Kleinen oder im Grossen, das muss man herausfinden, um die Situation, die man jetzt hier selber anprangert, vielleicht verbessern, in irgendeiner Form. Und wir kommen nachher dann auf das Manifest oder auf den Fragenkatalog, den sie definiert haben für Institutionen. noch zu sprechen. Aber das war so der Auslöser für das Gespräch bei mir, wo ich fand, das ist ein Thema scheinbar, wo ich, wenn, höchstens am Rand auf dem Schirm gehabt, bis dorthin und gefunden, okay, es hat in der Schweiz jetzt ein Eklat gegeben in irgendeiner Form, um das so zu nennen. Also schauen wir doch mal genauer her. Und dann hat sie mir ein Buch empfohlen, Jamilia. Ein Buch heisst «Exit Racism – Rassismus kritisch denken lernen». Und ich habe das Buch angefangen und ich habe das fertig gelesen. Und es hat mich schwer beeindruckt, hat dazu geführt, dass ich fast den Mut verloren habe auf der oben heute und gar nicht mehr gewusst habe, was soll ich jetzt noch für Fragen formulieren und wie darf ich die Frage stellen. Und zwar nicht im Sinn von, ich traue mich das nicht, sondern ich will es richtig machen. Ich will das nicht falsch machen. Und habe gemerkt, hey, wow, da steckt so viel mehr dahinter, egal wo man graben. Und dann steht ein Satz ziemlich weit hinten im Buch und das hat mich ein bisschen beruhigt und den will ich euch mitgeben, auch für den heutigen Abend und für die Zukunft. Einleitend, sinngemäss sagt die Autorin Tupoka Ogette, Unsicherheit ist gut, sie bedeutet, dass Veränderung möglich ist und vielleicht bereits schon stattfindet. Und das hat mich ein bisschen oben runtergeholt und jetzt bin ich auch froh, sind ihr da und wir können anfangen. Und wir fangen nach dieser sehr langen Einleitung, so eine lange Einleitung habe ich noch nie gemacht, mit ein bisschen Musik an. Jamilia hat uns 3 Songs mitgebracht. Sie dürfen gerade selber ansagen, der erste Song. Was hören wir als erstes an?
Ja, als erstes möchte ich mal Christian für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Als erstes hören wir etwas von der Terry Lynn. Sie ist eine Drummerin und Dozentin und sie arbeitet in Berkeley. Sie hat sehr viel politische Arbeit, die sie auch leistet, aber auch in Zusammenarbeit mit schwarzen FeministInnen. Und es gibt dann so ein Social Justice Project, das sie gemacht haben, wo sie wirklich unterschiedliche Themen von sozialer Gerechtigkeit auch musikalisch verarbeiten. Und ja, der Song mitgebracht, wo sie natürlich ein extremes Vorbild ist, auch für halt, die ganze Jazz-Community. Und ich finde einfach, Terry Lynn muss viel häufiger gehört werden und darum habe ich diesen Song mitgebracht.
Raising on the standards, messing the teachers of the masters, and this life right surpassed. Ich habe das Gefühl, wir müssen einsteigen und die Diskussion vielleicht einfach starten mit einem Definitionsblock, weil ich brauche das. Ihr vielleicht auch, nicht alle vielleicht, das weiß ich nicht, aber wir wollen es für alle machen, zugänglich machen, und darum machen wir einen Definitionsblock. Und der Definitionsblock soll anfangen mit Begrifflichkeit. Mit Begriff, wo man heute verwendet, etwas, wo in Bewegung ist, die Sprache verändert sich, aber wo stehen wir heute im Moment? Was kann man, sollte man sagen, wenn man persönlich findet, ich will möglichst eine Sprache benutzen, wo Rassismus frei ist. Wenn das mein Bewusstsein ist und das will, wie mache ich das richtig? Jamilia, was kann, was soll benannt werden, in welchem Kontext, was darf ich sagen, was darf man sagen als Weisse?
Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Rassismus ein System ist, das halt auf gewisse Art und Weise Leute benachteiligt und andere bevorteilt. Und das ist auch nicht aus dem Grund heraus, dass wir jetzt immer in diesem Gut-Bös-Schema denken, weil ich glaube, so kommen wir nicht so weit vorwärts, sondern es geht wieder darum, zu überlegen, okay, wie können wir vielleicht Sachen benennen, ohne dass wir nachher uns sehr getüpft fühlen, wenn wir eine Rückmeldung bekommen. Und ich glaube, das ist das Erste, was wichtig ist, dass wir über Rassismus reden und dass wir Rassismus auch benennen. Und nachher auch, dass wir natürlich wie eine Haltung entwickeln, okay zu sein damit, wenn wir auch Rückmeldung bekommen. So, und nachher ist etwas Anders, was ich gerne erwähne, immer wieder, ist wie die Vorstellung, dass wir frei sein können von Rassismus, von der müssen wir uns verabschieden. So. Auch People of Color und schwarze Menschen haben natürlich extrem viel Rassismus in sich, innen, aufgrund von unglaublich unterschiedlichen Situationen. Das kann sein aufgrund von der Herkunft, wo das jemand zum Beispiel aufwächst. Also zum Beispiel eine schwarze Schweizerin, die hat extrem viele Sachen, auch, die sie mit sich trägt. Und darum gibt's einfach, also ist es wichtig, dass wir wie vor einer rassismuskritischen oder vor einer antirassistischen Haltung reden und nicht unbedingt frei von. So. Wo ich glaube, sonst werden wir wie dem nicht gerecht.
Wenn wir von People of Color reden, ist das korrekt? Also, wenn ich sage, schwarze Musikerinnen, schwarze Musiker, ist das korrekt? Das sind ja Selbstbezeichnungen, sagt man. Dürfen aber auch alle benutzen, frei.
Ja, also es ist eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich sind wir auf einer richtigen Wellenlänge, wenn wir Selbstbezeichnungen nutzen. So. Gerade im Rassismus-Diskurs ist es sehr schwierig, weil es gibt eine riesige Reihe von Fremdbezeichnungen, also gewisse Begriffe, die gebraucht werden, um gewisse Personengruppen, sage ich jetzt mal, zu beschreiben. Und in diesem Schweizer Kontext ist es zum Beispiel interessant, dass der Diskurs auch nicht so ist angetreten worden. Und von dem her bin ich sehr froh um die Frage. Und ja, also wir reden jetzt von dem heutigen 2022 Kontext. Da reden wir von People of Color, also Personen, die eben Rassismus erfahren, so, die Rassifizierungen erleben und schwarze Personen, so, schwarze Menschen. Und das ist nicht einfach ein Schwarze oder ein Schwarzer, sondern ein schwarzer Mensch oder ein schwarzer Musiker, schwarze Musikerin. Genau, das ist wichtig.
Gross geschrieben habe ich gelernt, also auch in Verschriftlichung, weil es der Kontext vom Sozialen macht, vom Erlebten, vom Erfahrenen oder auch von der Ist-Situation und nicht von einer Farbe.
Richtig, ja.
Kleingeschrieben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Das ist sehr wichtig. Genau, das ist zum Beispiel etwas, was unsere grossen Medienhäuser bis heute nicht haben verstanden, obwohl es immer wieder Rückmeldungen gibt. Genau, also es geht nicht irgendwie um die Beschreibung von einer Hautfarbe, sondern halt eben um soziale Konstruktion und was das halt bedeutet, oder? Also wir gehen davon aus, dass ja das eine sehr spezifische Art von, wir nennen es gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist, ein wunderschönes langes Wort. Und dort geht es echt darum, dass halt spezifische Arten von Rassismus spezifische Menschengruppen eher widerfahren als andere. Und darum kann es wichtig sein, diese Bezeichnung zu haben. Und «Schwarz gross geschrieben», da gibt es sogar jetzt ein Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, «Schwarz wird gross geschrieben», das ich sehr empfehlen kann, das wirklich so ein Sammelsurium ist von schwarzen AutorInnen und DichterInnen und KünstlerInnen, wo genau eben das Selbstbezeichnende und das Selbstbenennende so ins Zentrum stellt, wo das extrem empowernd ist und wichtig.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen allgemeiner und ich frage ganz kurz und knapp, auch da können wir jetzt wieder oben füllen damit, ganz kurz ein Abriss Rassismus. Für die, die gerade keinen Plan haben oder sagen, ja, wo soll ich jetzt anfangen, wenn ich jetzt frisch vor Leber erklären müsste?
Also ich probiere jetzt den Spickzettel-Vortrag abzulesen. Nein, also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, Rassismus ist ein konstruiertes System. So. Also es hat seit 400 Jahren, wir gehen davon aus, ist es darum gegangen, dass gewisse Personen können wie ausgenutzt werden, versklavt werden. Und das hat nur funktioniert, indem halt eben ihre Menschlichkeit wie getrennt ist worden von ihrem Menschsein sozusagen. Und ich habe jetzt letztes Jahr einen Vortrag gehabt mit einer angehenden medizinischen Person. Und dort ist ganz klar, Rasse in dem Sinne gibt es wie nicht. So. Das gibt es auch bei Tieren nicht. Es ist auch etwas Konstruiertes. So. Also die Gene sind wie designt worden, dass das Aussehen sich ändert. Und bei Menschen gibt es das erst recht nicht. Und wie ich das sehr gerne erkläre, ist halt auch im Englischen. Es gibt wie die zwei Begrifflichkeiten. Das eine ist eben Race in dem Sinn schräg geschrieben. Also eben ethnische Herkunft. Und das andere wäre Breed. So. Und was im deutschsprachigen Raum das Problem ist, dass wir dort wie nicht so die Unterscheidung machen. So. Und darum ist es zum Beispiel extrem problematisch, dass der R-Begriff Rasse, dass der R-Begriff noch immer in der Verfassung ist, zum Beispiel in der Schweiz. Und was ist Rassismus? Was macht Rassismus? Rassismus ist ein System, das systematisch gewisse Menschengruppen unterdrückt und sie benachteiligt. Und zwar aufgrund von zugeschriebenen Stereotypen, die in der Regel nicht stimmen so, oder die in der Regel auch überhaupt nicht haltbar sind. Und es macht eben so wie eine Möglichkeit, Personen irgendwie in der Gruppe einfach anzuschauen. Also die Individualität von Menschen wird eigentlich wie abgesprochen. Und natürlich hat es eben dann die Gründe gehabt, im Zuge des Kolonialismus, wo es darum ging, Personen halt einfach zu eigenen Zwecken auszunutzen. Und das hat überhaupt in der Gesellschaft keinen Anklang gefunden, wenn man nicht hat gesagt, ja, schau, das sind eigentlich nicht so ganz Menschen. Das ist eigentlich wie okay. Und so ist das halt zustande gekommen. Und jetzt für unseren heutigen Kontext ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Menschenrasse gibt es nicht, aber Rassismus gibt es. Und das ist erfunden worden, das ist gemacht worden, das ist eine ganze Pseudowissenschaft drumherum gebaut worden, um das irgendwie zu legitimieren. Aber die Folgen von Rassismus, die sind extrem stark und die sind noch immer sehr, sehr stark.
Du hast die Schweiz jetzt schon mal genannt. Ich mache jetzt den Bogen noch mal einleitend. Für viele ist Rassismus einfach verknüpft mit bösen Gruppen irgendwo, die auf andere losgehen, mit Gruppierungen oder Parteien, die mehr oder weniger offensichtlich rassistisch kommunizieren. Wir haben alle die Bilder aus den USA vor Augen. Die USA formuliert auch für die restliche Welt gefühlt, wie Rassismus in den Medien stattfindet irgendwie. Und doch hat halt auch die Schweiz eine Vergangenheit. Und nicht nur Vergangenheit, vielleicht hier noch einen kleinen Einschub noch dazu. Dass man nicht frei ist davon zu sagen, wir zeigen auf die USA und was die alles falsch machen. Und wir sind eigentlich voll okay.
Ja, also ich glaube, das ist etwas sehr Zentrales. Ich glaube, dort ist etwas wichtig zum Verstehen, dass natürlich die Schweiz massgebend überhaupt Dreieckshandel hat möglich gemacht, dass eben die Verschiffung von Menschen und von Gütern vom afrikanischen Kontinent in andere Orte. Und also beispielsweise in der Schweiz hat es bis 1964 Menschenzoos gegeben, also wo Leute können ein Zirkusticket kaufen, um jetzt in diesem Fall schwarze Menschen anzuschauen. Und das waren Personen, die einfach völlig aus dem Kontext gerissen, irgendwie eingekleidet wurden und hier vorgeführt. Oder? Also wenn wir natürlich davon ausgehen, ah ja, die Schweiz hat ja selber wie nicht so Kolonien gehabt, wir sind jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, das Argument ist nicht stichhaltig. Und das zweite Problem ist auch, also im Zuge beispielsweise von der Ermordung von George Floyd ist eigentlich auch ganz klar der Slogan gewesen, hey, passieren tut das eh, der Unterschied ist die Filmkamera gewesen, also dass jemand mit dem Handy gefilmt hat. Und ganz ähnlich ist es hier auch. Also wir haben zum Beispiel den Fall von Morsch, wo eine schwarze Person, ein schwarzer Mann ist auf den Gleisen erschossen worden von der Polizei und der Fall ist letztes Jahr passiert. Oder? Also wir haben genau gleiche Gewalt, Auswirkungen haben wir hier auch. Der Unterschied ist oft, Sachen werden nicht publik und das heisst, die ganze, also dass es wie skandalisiert wird in der Gesellschaft und dass es auch wie eine Sichtbarkeit gibt, dass die Gewalt existiert und dass es rassistisch motivierte Sachen sind, die häufig passieren. Das wird häufig ausblendet, genau wo eben halt kein Beweismaterial da ist.
Ich möchte überleiten in den Umgang mit unserem eigenen Rassismus, also jetzt so aus dem Allgemeinen ins Persönlichere, möchte aber den Weg so ein bisschen über die Sicht von den People of Color nehmen und fragen, was löst das aus oder wie geht man mit dem um heute? Man muss, glaube ich, eine Strategie entwickeln. Und das macht wahrscheinlich jede Person anders im Umgang, im Umfeld mit Rassismus. Egal, welche Intention oder wie gross oder wie klein das herkommt.
Ja, eben. So wie du es schon gesagt hast, ich glaube, jede Person geht sehr anders um mit dem. Ich glaube, was für mich etwas war, was wichtig war, zu erfahren, ist, dass Rassismus ja alle betrifft. So. Also es ist wie nicht irgendwie, wo die Personen betroffen sind davon und andere nicht, dass das nicht mit uns allen ja etwas macht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass das manchmal auf Widerstand tritt, so im Sinne von, ja gut, aber ich habe ja nichts mit dem zu tun oder ich bin ja nicht so, ich möchte ja nicht so sein, und sich so ein bisschen auf die Verantwortung zu nehmen. Und es ist noch interessant, also jetzt ein Beispiel, das ich persönlich erlebt habe, ist, dass ich wie so einen Facebook-Post gemacht habe nach einer Reihe von ganz vielen schwarzen Kacheln, die auf Facebook erschienen sind, so, wo sich die Leute solidarisiert mit der Black Lives Matter-Bewegung. Und ich habe dort wieder geschrieben, das Schweigen in meinem weißen Umfeld ist sehr laut. Und es hat unglaublich viel ausgelöst. So, die Leute haben sich extrem teilweise empört. Und ich habe dann gemerkt, okay, offenbar ist da wie etwas dahinter, wo die Leute sich angegriffen fühlen. Und dann habe ich gemerkt, okay, in diesem Fall ist da etwas dahinter. Und ich habe lange überhaupt gar keine Sprache gehabt, um überhaupt über Rassismus zu reden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr häufig passiert. Es passiert wie kein Diskurs. Und das ist das, was eigentlich die Schwere ausmacht und können darüber zu reden, hat wie nachher angefangen, also es hat wie so eine Initialzündung gegeben in der Schweiz, natürlich wegen dieser Bewegung auch, was hat überhaupt ermöglicht, eine Legitimierung zu haben, über das zu reden. So.
Ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten, aber es hat, glaube ich, jedes Thema, wo wir im Moment Mühe haben, darüber zu reden, kann aufkochen und es kann hitzig werden und wir müssen einfach auch dort ein bisschen cooler bleiben. Egal, ob es jetzt um Minderheiten geht oder ein Sternchen oder ein Doppelpunkt. Es ist einfach eine Entwicklung und man muss noch gehen, man muss entspannt können darüber reden. Ich glaube, das wäre der erste Schritt.
Ich finde das etwas extrem Wichtiges und ich glaube, das ist etwas, was uns selten gelingt, wenn wir natürlich sehr emotional in den Themen innen sind. Aber ich glaube, was du ansprichst, ist auch die Vorstellung, dass wenn's, also die Vorstellung, dass wir auch gelassen an ein Thema herangehen, kann glaube ich ermöglichen, dass wir das Thema annehmen können. Und das ist glaube ich etwas, was jetzt ab und zu passiert, halt, das, ja, natürlich im Zuge von auch unserem, also der Art und Weise, wie wir halt in der Schweiz auch sozialisiert sind, dass wir es nicht zu laut wollen und nicht, also, dass es nicht zu fest stört und so. Das heisst natürlich dann, ja gut, wenn wir das Thema lieber nicht ansprechen wollen, sonst passiert das und das. Und ich glaube, darum finde ich da ja, finde ich das Statement extrem wichtig. Nicht einfach schweigen, sondern anschauen, heranschauen, das angehen und mit der nötigen Ruhe, sodass man es auch mal durchbeissen, sozusagen.
Ich habe in dem Vorfeld von dem Gespräch auch in meinem Umfeld natürlich Gespräche geführt und viele tun das nachher vergleichen, vermischen, verknüpfen mit x anderen Formen von Diskriminierung, die absolut da sind. Und ich habe mich dann immer so gefunden, ja, jetzt sind wir auf dieser Schiene gewesen, jetzt haben wir doch das Thema irgendwie aufgegriffen und jetzt kommst du und versuchst, wie zu relativieren, das gibt ja das und das auch noch, das ist ja auch schlimm. Sei es wegen einem Namen, wegen einer sozialen Stellung oder irgendeiner Form von Abweichung zur Norm in der Gesellschaft. Wie ordnest du den Unterschied ein für die Leute, wenn die jemand fragt, so wie ich jetzt, zwischen Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung?
Also ich glaube grundsätzlich, ja, in aktivistischen Kreisen reden wir auch davon, dass es wie nicht so eine Unterdrückungsolympiade, so, wo man irgendwie unglaublich viele Sachen jetzt gegeneinander aufschaukeln will. Aber ich glaube, zu dem ersten Punkt ist es wichtig, dass es sehr häufig passiert, wenn Personen Rassismus ansprechen, dass einfach die Leute nicht darüber reden wollen. Und dann gibt es halt gewisse Strategien. Eine davon ist eben, ganz viele andere Unterdrückungen zu benennen und dann über das ganz fest wollen zu reden. Oder? Also wir kennen das natürlich auch im Diskurs zu feministischen Themen, wo es darum geht, ja, aber was ist mit Männern, was ist das und dieses. Und ich glaube, das hat auch eine Berechtigung in gewissen Formen. So. Aber ich fände es, glaube ich, schwierig, irgendwie Formen von Diskriminierungen gegeneinander aufzuschaukeln oder irgendwie zu vergleichen. Was sicher wichtig ist, ist das Wort, das du vorher gesagt hast, nämlich eben die Norm, also die Vorstellung, dass es irgendeine menschliche Norm gibt. Wenn wir uns von der könnten bewegen könnten, hätten wir eben die Schwierigkeit, glaube ich, weniger. Dann könnten wir nämlich über Diskriminierungen reden, wo wir uns fernab von einer Norm könnten verstehen. Und jetzt hier in unserem Kulturkreis ist das, glaube ich, sehr schwierig, weil natürlich eben das Verständnis von Norm und deren sehr zu entsprechen mit sehr vielen Privilegien halt belohnt wird in dem Sinn.
Wie ist es mit Gewohnheiten, wenn man jetzt nicht in einer Stadt ist, die sehr pluralistisch ist, sondern halt wirklich noch viel Norm, sage ich jetzt einmal, vorhanden ist. Wie kann man das vielleicht einbeziehen ins Verständnis vielleicht von dieser Haltung? Geht das überhaupt?
Ja, also ich finde das auch eine sehr schöne Frage. Also ich persönlich komme beispielsweise wirklich vom Land und dort ist es, also es gibt natürlich Strukturen, die sehr schwierig sind, wo sehr viel Rassismus da ist und auch extrem viel Unterdrückung. Aber es ist wie noch ein anderer Kontakt, wo glaub, die individuellen Personen miteinander haben. So. Das heisst, der Diskurs kann wie, glaub, teilweise fast eher möglicher sein, wenn halt weniger Personen in der Gruppe sich wirklich dem annehmen wollen. Und was ich also sehr wichtig finde, grundsätzlich für People of Color und schwarze Menschen, vor allem in wirklich kleinen Regionen oder sehr ländlichen Orten, ist halt wirklich die Vernetzung. Oder? Und das ist etwas, wo, also das schon nur eben Erfahrungsaustausch zu machen, so, wo, was ich ein bisschen schade finde, ich glaube, das ist auch etwas sehr Spezifisches, also das kennen Leute aus Graubünden auch, dass halt Orte, wo ich irgendwie vielleicht weniger, innovativ wirken oder so, dass einfach alle jungen Leute abzügeln. So. Und ich glaube, das kann wie nicht eine Lösung sein, sondern es braucht wie Orte, die sich eben dem annehmen und sagen, hey, wir möchten eigentlich jetzt zum Beispiel eine antirassistische Gemeinsversammlung haben. So. Und wie ging das? Okay, wir wissen es nicht, dann können vielleicht die oder die Person fragen. Oder? Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das wie etwas, das nicht nur Stadt-Land-Thema ist, wo Rassismus der macht irgendwie vor der Stadt auch keinen Halt. So.
Vielleicht ein blödes Wort, aber welche Fettnäpfchen begegnen mir im Umgang mit People of Color? Welche Fettnäpfchen können mir passieren, wo ich könnte vielleicht in Zukunft darauf achten, wo jetzt ist vielleicht nicht geschickt gewesen?
Also ich habe jetzt die Liste von den 10 grössten Fettnäpfchen runterlesen. Nein, das gibt es natürlich so nicht. Ich glaube, was etwas ist, was wichtig ist, ist halt, wie offen zu sein, dass ein bisschen aufzunehmen, was halt der Diskurs ist. So. Also wenn man jetzt irgendwie medial verhandelt, die ganze Zeit im Kopf Diskussionen lesen so, und Schurnis irgendwie das Wort immer ausschreiben, und, aber ging gesagt wird, hey, wir wollen das Wort nicht hören, das, das heisst Töricht, das ist etwas extrem rassistisch, wir wollen das nicht mehr. So. Das ist irgendwie nice, wenn Leute das aufnehmen und das Wort nicht mehr sagen, zum Beispiel. So. Und das andere ist natürlich klar, oder hat die Vorstellung eben wieder auf den Normbegriff zu sprechen zu kommen. Die Vorstellung, dass irgendwie Leute, die nicht weiss sind, nicht von hier sind, so, das ist natürlich der Klassiker. Und ich glaube, was extrem schwierig ist, ist wie alles richtig zu machen. So. Aber ich glaube, dort, ein Fettnäpfchen wäre vielleicht, wenn man irgendwie zum fünften Mal irgendwie eine Frage stellt, die irgendwie klar beantwortet ist worden. Also halt wirklich auf die Leute offen zuzugehen, aber dann auch zu hören, was sie ihm sagen. Ich glaube, das kann verkaufen, sodass ich die Liste gar nicht runterlesen muss. Genau.
Ein Fall, wo ich reingetappt bin, mit mir selber, mit meiner Gedankenwelt, wo ich mir drin kann, ich habe immer behauptet, also mir ist es egal, wer woher kommt, was er für eine Hautfarbe hat. Und ich musste feststellen, dass Achtung, das Nicht-Gesehen-Wollen von Hautfarbe den Rassismus nicht beendet hat. Wie muss ich das verstehen?
Ja, es ist eigentlich genau, wie du das sagst. Oder? Ich glaube, wenn wir eine Unsichtbarmachung haben, dann verunmöglicht es eigentlich, dass ja Personen, die Unterdrückung erfahren, das auch ansprechen können. Weil, wenn wir natürlich irgendwie einer Gruppe sagen, ja gut, für mich sind alle gleich, das spielt ja keine Rolle, dann haben ja die einzelnen Bedürfnisse ja gar kein Gewicht mehr. Oder? Weil dann heisst, ja gut, ich werde ja nicht gehört, vielleicht, wenn ich in einer Gruppe beispielsweise Rassismus erfahre. Und warum dass das halt schwierig ist, auch, ist, weil es geht davon aus, also wer bestimmt denn, was das Durchschnittliche ist. Oder, also bestimmst zum Beispiel du als weisser Mann das so, ah, mir macht es nichts, oder ich finde es gut, wir sind divers und so. Oder ich sehe da keinen Unterschied. Aber für andere Personen kann der Unterschied sehr fühlbar und sichtbar sein. Und ich glaube, es geht genau um das, eben nicht die Unsichtbarmachung zu fördern, sondern wirklich herzuhören und zu merken, okay, doch, wir sind unterschiedlich. Und das ist auch wichtig, weil irgendwie Monokulturen haben noch nie irgendwie viel gebracht, das ist ganz klar. Aber wirklich die Vorstellung, dass es nachher eben darum geht, verschiedene Positionen können anzuhören und dann auch anzunehmen.
Du hast einen zweiten Song mitgebracht, den hören wir jetzt ganz. Dann haben wir auch ein bisschen Zeit, um einen Schluck Wasser zu trinken in Ruhe. Und das gehört ein bisschen zu verarbeiten, zu verdauen, vielleicht für den Teil, der jetzt kommt. Was hast du uns mitgebracht als nächstes?
Ja, genau. Also Esperanza Spalding ist... sie ist Bassistin, sie ist Dozentin in Harvard und ich habe jetzt da irgendwie so grosse US-amerikanische Namen mitgebracht, aber sie ist halt extrem etwas Wichtiges grundsätzlich. Das ist, ich habe jetzt nicht das zum Bluffen gebracht, sondern weil sie eine geniale Person ist und eine geniale Musikerin. Und sie ist auch bi, also sie ist auch eine queere Person, die wirklich offen ist in dem Sinne. Und das ist super wichtig, weil sie spielt in sehr vielen verschiedenen Formationen und Ensemble mit verschiedenen Stilen. Und sie ist extrem komplex, aber ihre Musik ist so wichtig. Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist «Black Gold». Und das ist auch ein Song, den ich natürlich auch widme, schwarze Personen, die das jetzt so zulassen und «People of Color», die das zulassen. Und dort geht es wirklich so ein bisschen um das Self-Empowerment und oft schwarze Menschen, die wirklich wieder, also immer und immer wieder hören, dass sie weniger wert sind. Ich finde, das ist ein sehr politischer Song und darum habe ich den mitgebracht, weil er extrem für mich wertvoll ist und wichtig.
Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are. Folks have been taught high enough to see you. High enough to see you. Life sometimes is cold and cruel, maybe colder than us will tell you. So remember that you are,
you are, you are,
you are black gold. You are, you are, you are. Hold your head up, don't give up.
Sie singt und spielt natürlich gleichzeitig, wo man merkt.
Jetzt hast du gerade das gesagt. Und ich wollte sagen, das muss man auch sehen. Also man soll sich sagen, anschauen, die das noch nicht gesehen haben. Wir kommen zur Kulturbranche oder zur Musikszene wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wobei es darf wirklich für alle gelten. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe das in der Einleitung schon erwähnt, mit dem offenen Brief. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn du das noch mal kurz zusammenfassest in deinen Worten, kompetenter, als ich das geschafft habe am Anfang. Was ist die Intention von dem Brief? Man kann das alles nachlesen übrigens unter www.schwarzeschweiz.com. Für die, die das interessiert, dort findet man das.
Ja, das ist etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, im Zuge von der Black Lives Matter Bewegung ist so ein bisschen reaktionaler Aktivismus passiert, dass viele plötzlich ganz sich aktivistisch gefühlt haben, weil sie schwarze Kacheln haben gepostet auf Facebook. Ich habe das vorhin schon ein bisschen erwähnt. Und natürlich hat der Trend auch eben von Kulturhäusern und Kulturinstitutionen nicht Halt gemacht. Und auch sie haben sich eben bekennt, oder eben so, wie du das so schön gesagt hast, Lippen bekennt und gefunden, ja, also Rassismus ist jetzt ganz, ganz schlimm und mehr als ABC-Haus, wir wollen das nicht und so. Und auf das hin ist dann eine Initiative entstanden, wo schwarze ArtistInnen, KünstlerInnen, MusikerInnen in der Schweiz haben, geschrieben haben, okay, ist schön, findet ihr Rassismus schlecht? Was macht ihr gegen Rassismus bei euch im Haus innen selber? Und das ist ein Manifest, also es hat ganz viele Punkte und es hat auch Fragen, die gestellt werden. Und eben, es gibt da Fragen wie, okay, wie, also tut ihr schwarze Personen und People of Color oder ArtistInnen of Color und SchauspielerInnen of Color auch engagieren, wenn es jetzt um irgendwie ein Thema versklavte Menschen geht oder so, oder was macht ihr eigentlich? Und was eigentlich der Skandal um die Initiative ist und auch um den offenen Brief, der an sage und schreibe, glaube ich, 76 Häuser ist gegangen, ist, dass eigentlich eine auswertbare und ernstzunehmende Antwort ist ungefähr von 3 bis 5 Institutionen kommen. Und das sind grosse Häuser. So. Und das ist auch etwas, was sehr häufig passiert, halt, wenn eben Rassismus benannt wird oder wenn eben gefragt wird, so, hey, okay, inwiefern, wenn ihr ja so wollt, antirassistisch sein, inwiefern die eure Aktionen für das sprechen, dass der eben das grosse Schweigen kommt. So. Und so war das auch dort gewesen. Und ich habe eigentlich nachher nur einen Auszug gelesen von einer Antwort von einem grossen Tanzhaus in der Schweiz. Ich muss es jetzt sagen, welches, das ist, glaube ich, relativ klar. Und dort ist nachher ganz klar gestanden, ja, okay, eigentlich, wir machen eigentlich nichts dagegen. So. Also in anderen Worten, also in schönen Sätzen. So. Und das ist natürlich wieder sehr ein Schlag auch halt für die ganze Community, weil wir sind ja, also das ist auf 2 Ebenen schwierig. Oder? Das eine ist natürlich eben, dass, wie gesagt wird, ja eigentlich, wir machen eigentlich nichts oder wenig. Aber wir haben jetzt irgendwie eine Fachexpertinnengruppe für das und dieses oder was auch. So, also es ist wie die Intention zwar da, aber es ist wie nicht konkret. Und das andere ist natürlich eben gerade für im Kulturbereich, es ist glaube ich wie aus der Intention entstanden, so, oh, es gibt jetzt hässige schwarze Kulturarbeiterinnen und jetzt wollen wir ihnen wir wollen jetzt Rechenschaft ablegen, weil wir wollen nicht. Wir wollen das nicht. Das ist nicht okay und wir wollen das nicht. Aber es ist wie nicht gedacht worden aus einer Sicht auch von einem Publikum. Weil ein Publikum kann nicht grundsätzlich als weiss gedacht werden. Oder? Und ich glaube, das ist die Problematik, die eben die Häuser haben, dass sie Produktionen machen, dass sie Sachen kuratieren und dass sie diese Sachen machen in der Vorstellung, werden das anschauen. Und da geht eben ganz viel, aber wenn sie natürlich wüssten, hey, also das ist ja nicht ein weisses Publikum, sondern es ist ein diverses Publikum, dann würden ganz viele Sachen gar nicht mehr gehen. So. Oder? Und dort ist, glaube ich, wie das Problem, auch eben in Teams von KuratorInnen, dass dort, also in den entschädigungsträchtigen Positionen, Personen sind, die sich dem nicht bewusst sind und in der Regel halt einfach auch keine People of Color irgendwie in den Führungspositionen sind von diesen Häusern. Genau.
Ich habe den Fragenkatalog mir geschnappt, der dann auf dieser Webseite war, und habe ihn Rolf geschickt und gesagt, ganz offen und ehrlich, kurz und knapp, einfach aus Sicht von Jazz Kur einmal beantworten. Und ich habe beschlossen, dass ich das natürlich auch vorlesen werde, was wir machen oder nicht machen. Unkommentiert, einfach einmal zeigen und einfach spannend zum sehen. Und natürlich kann man nachher auch über das reflektieren, vielleicht kurz. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Wie viele schwarze KünstlerInnen sind bei euch im Programm jährlich vertreten? Und das sind bei Jazz Kur 3-4%, 7-9 KünstlerInnen. Die gleiche Zahl bei wie viele schwarze KünstlerInnen, Kulturschaffende, sind, sind dann aktiv, wenn es eben nicht um so Themen geht wie heute. Also das Gespräch, das wir zusammenführen, zum Beispiel, ich wäre jetzt hier ausgenommen, also ein Konzert, in dem Fall ein normales Konzert, 3-4%, also die Zahl deckt sich mit der ersten Zahl. Wie ist denn die Löhnung von schwarzen KünstlerInnen, Kulturschaffenden, die im Programm vertreten sind? Wären die gleich entlohnt wie die weißen KollegInnen? Und alle Künstler kommen bei Jazz Kur und KünstlerInnen gemäss der Vereinbarung vom Schweizer Musiksyndikat zahlt über unabhängig von irgendwelchen Ethnien, Religionen, Geschlechter, Herkunft etc. Das zahlen wir nach dem Muster. Profitieren wir von unentgeltlicher Arbeit von schwarzen Künstlerinnen, Künstlern, Kulturschaffenden in irgendeiner Form? Nein. Das ist so ein bisschen programmatisch, denn Personal, Organisationsstruktur, wie viele schwarze Personen sind in ihrer Institution angestellt? Keine. Was für politische Positionen haben die Mitglieder von Jazz Kur? Der Vorstand für die Mitglieder können wir das schwerlich beantworten. Sehr breites Publikum, aber sehr ein offenes mit allen möglichen Sensibilisierungen. Im Vorstand hat es keine schwarzen Personen. 5 politisch unabhängig, einer ein Vertreter von freien Listen mit ganz unterschiedlichen Sensibilisierungen, aber offen und interessiert. Gibt es ethische Richtlinien bei Jazz Kur in irgendeiner Form? Nein, haben wir nicht. Wie stellen wir sicher, dass schwarze angestellte KünstlerInnen geschützt werden, einen sicheren Raum haben, wenn sie bei uns auftreten? Nicht mit irgendwelchen Richtlinien machen wir das. Jazz Kur sagt, wir dulden keine Diskriminierung, pflegen einen offenen Umgang. Und bis jetzt ist keine offene, uns angetragene Diskriminierung vorgefallen gegenüber schwarzen KünstlerInnen. Das sind unsere Antworten oder Jazz Kur Antworten auf das. Und ich glaube, eine Frage, die sich ein bisschen aufdrängt, und zwar geht es jetzt weniger ums Programm, sondern, wobei, dort kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber auch jetzt um die personelle Zusammensetzung. Wir tun es schon schwer, uns, ich sage jetzt mal, weiblicher zu machen. Wir versuchen jünger zu werden, natürlich. Wir wollen nicht nur alt werden. Es ist ein offenes Bemühen da. Ihr Sprach, im Verhalten, aber wir sind ein männlicher, weisser Vorstand. Vielleicht muss man einfach mit dem leben, in dieser Situation.
Du, aber Christian, jetzt hast du mir alles abgelesen, was dir super macht. Und dann frage ich mich, was mache ich da? Oder hat ja alle Checkpoints schon ab, also alle Dinge schon abgehackelt. Nein, ich glaube, was mega interessant ist, ist, dass ja nach Jazz Chur, wo ja eben auch halt nicht eine riesige Institution ist, sondern eben etwas eher halt kleineres, etabliert, lokal etabliert, dass ihr euch nachher die Fragen auch annehmt und also die Fragen und nachher auch beantwortet. Und ich glaube, was ich wie kann mitgeben kann, ist, das ist eigentlich so wie der letzte Punkt, den du hast angesprochen hast, den ich sehr gerne aufnehme, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, nämlich, es ist nichts an uns hergetragen worden. So. Und das finde ich sehr gut, aber es heisst nicht, dass es wegen dem nicht natürlich existiert. Und das fängt natürlich wirklich dort an, wie können schwarze Künstlerinnen und Künstlerinnen of Color, wie können sie sich wohlfühlen im Hotel? Sind die Leute sensibilisiert? Haben die irgendwie vielleicht mal irgendein Video geschaut zu Antirassismus oder irgend? Also verstehen sie, was das bedeutet? So. Und dann auch ganz häufig, wenn natürlich People of Color nicht mehr arbeiten, so im Kunstbereich, dann ist es für mich extrem überraschend, wie häufig gefragt muss werden, ob irgendwie ein Zugticket gezahlt wird. So. Und warum dass ich das explizit mache, ist natürlich, weil aufgrund von Marginalisierung, also Unterdrückungen, ist es so, dass tendenziell Personen vielleicht auch weniger Zugang haben. Die können vielleicht nicht, die haben vielleicht nicht das Auto, das sie mit der Cousine teilen, sondern die haben den Käse oder wie auch immer. Das heisst, schon nur Mobilität ist ein Thema. Der sichere Raum nicht nur auf der Bühne, sondern eben neben der Bühne auch oder ab der Bühne. Genau. Und das andere ist auch, die diverse Gruppe bringt eigentlich nichts, wenn sie sich nicht weiterentwickelt. So. Und das ist wichtig, dass ihr das anerkennt. Ihr seid eine homogene Gruppe, die jetzt das veranstaltet. Aber ihr habt auch wie eine Möglichkeit, das zu ändern. Und ich glaube, das kann passieren eben über Ausschreibungen, also proaktiv zu sein, so Call for MitarbeiterInnen und dann explizit zu machen. People of Color werden bevorzugt und da geht dann irgendwie die Nackenhaare auf, aber das ist sehr wichtig, oder? Oder dass explizit geschrieben wird, so, wir suchen Leute, die beispielsweise Fluchterfahrung haben oder wir suchen Personen, die nicht cis-männlich sind. Die Sachen wie zu schreiben und das so zu normalisieren, dass das gesucht wird. Und das andere ist dann, jetzt kann man eigentlich alles, was ich gesagt habe, wieder vergessen. es kann nicht gelöst werden natürlich mit eben, Quotenpositionen so in dem Moment oder und jetzt im antirassistischen Diskurs nennen wir das Tokenism auch, also wo wie eben näher gesagt wird, ja gut, wir haben zwar irgendwie nie schwarze Personen, die bei uns arbeiten, aber wir haben nachher irgendwie eine Person, die nachher alles zum Thema Rassismus macht oder so. Und das ist natürlich nachher sehr gäbig. Und so geht es natürlich nicht. Und wichtig wäre auch, dass zum Beispiel, ja, wieso nicht explizit eine schwarze Grafikerin suchen? So. Wieso nicht überlegen, okay, können wir irgendwie eine Kuratorin engagieren und dann mal sagen, hey, wir Männer machen jetzt mal 2 Jahre Pause. So. Und warum ist das wichtig? Ich glaube, dass wir wirklich wegtreten davon, ja, es hat ja schon so funktioniert und jetzt die homogene, etablierte Gruppe muss eine Anstrengung machen. Was häufig kann helfen, ist einfach mal den Platz frei zu machen, wo ganz viel funktioniert, sehr gut und die Leute werden sichtbarer durch das. Und ich glaube, das kann wie helfen in diesem Moment.
Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Das ist auch in deiner Antwort jetzt an den Fragenkatalog, den ich abgelesen habe von uns, viele Sachen schon reingebracht. Wir haben die Geschichte mit dem offenen Brief, aber vielleicht gibt es noch andere Themen, wo Rassismus heute in der Schweiz vor, hinter und eben nicht nur auf der Bühne stattfindet.
Ja, ich glaube, ich würde wie explizit halt so sagen, schon nur der Fakt oder das, was wir häufig antreffen, ist, wer bekommt welche Gigs, wie. So. Also People of Color müssen sich häufig eben über ihre Papiere oder über ihre Gigs, die sie schon haben können, beweisen, was sie können, definieren. Also ihnen wird oft wie die Freiheit, einfach mal zu arbeiten. Das wird ihnen wie oft ein bisschen verwehrt. Und ich glaube, das ist etwas, was halt wirklich auch rassistisch ist, was oft nicht so angeschaut wird. Nachher das andere ist auch explizite ja, ich sage es mal, targetete Suche. So. Also, wenn es irgendwie darum geht, im Knopf das Theater irgendwie umzusetzen, dann wird irgendwie nachher eine schwarze Person gesucht. Aber Orfeo beispielsweise, so, was eigentlich eine schwarze Hauptrolle wäre, dort wird dann jemand die wird dann besetzt, die Rolle in einem grossen Haus mit einer nicht schwarzen Person. Also es macht wirklich Sinn. Und ich glaube, dort geht es darum, wieder als Organisation zu überlegen, hey, wir können nicht nur Anti-Rassismus-Workshops einkaufen und die organisieren und uns dann auf die Fahne schreiben, ja, wir haben jetzt 4 Workshops gemacht und es sind so viele Leute gekommen, sondern wirklich eben zu sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Jahr wirklich Hiatus oder ein halbes Jahr, tun wir jetzt wie interne Retreats machen, wo wir irgendwie Programmatur, die läuft, regulär, aber wir als Team tun uns jetzt wie mal diesem Thema an. Und nachher geht es wirklich auch darum, es kann zum Beispiel etwas geben wie Reparationen, also dass wirklich auch Personen aus diesen genannten Gründen, wo sie oft eben unentgeltliche Arbeit leisten, wo sie sagen, ja, wir können doch mal Kaffee trinken, und schwarze Personen haben sehr, sehr viel Bildungsarbeit leisten gratis, dass nachher wirklich Fachpersonen eingeladen werden und wirklich richtig bezahlt werden für das. Und das ist jetzt etwas, was die zum Beispiel machen, aber das ist relativ selten, weil häufig wird es also nicht geframed so in einem Event. Also wo beispielsweise dann wirklich eben eine Sprecherin kommt, die schon einen Namen hat und wieder am Haus Geld einspielt. Und wie ich das zum Beispiel gemacht habe in Workshops, die explizit so heissen, Rassismus auf und hinter der Bühne so, dass ich dann zum Beispiel sage, ja gut, also das Haus darf echt nichts an dem verdienen. So. Und dann geht der Diskurs los, ja, aber wie geht das und so, wir können doch nicht irgendwie das Haus füllen, wir haben ja keinen Eintritt und so. Dann sage ich, ja, aber das ist, es geht genau um das, weil es kann nicht sein, dass es wieder zugeschnitten ist auf ein Publikum, das zahlen kann und es muss eben offen sein und es muss können wie einen Diskurs ermöglichen. Und das passiert dann nicht, wenn 20 extrem akademisierte, kunstinteressierte Leute zusammen über irgendetwas reden, weil da hat jemand eine Meinung und alle anderen 19 klatschen. So. Und so passiert natürlich die Entwicklung nicht.
Ich habe 2 spannende Punkte, die wir noch anschauen wollen. Das eine ist, du hast mir einen Videolink geschickt. Und das ist, jetzt, wenn wir schauen, dass wir jetzt musiktheoretisch werden, das ist ja ein Anspruch, den wir haben, wenn wir Musiktheorie oder das Musiklose besprechen, dass wir nicht ins Fachsimple geraten. Aber ein spannender Gedanke, ein herausfordernder Gedanke, das ist der Professor Phil Juul aus den USA, ein Hoch angesehener eigentlich Lehrer, Musiktheorie-Lehrer und cellistischer. Er hat ein Thema auf den Teppich gebracht, das viele Leute recht vor den Kopf gestossen hat. In dieser Diskussion Rassismus und Musik. Kannst du das kurz erklären? Und ich glaube, man muss das wie selber nachher auch ein bisschen verfolgen, wenn es einem A interessiert und B, man auch will eintauchen in die Welt so, von ihm. Also das kann man nicht einfach in 4 Sätzen machen, auch in dem Fall wieder nicht.
Ja, ich glaube, was vielleicht zu diesem Video oder grundsätzlich zum Diskurs zu sagen gibt, ist, also die Frage stellt sich ja häufig auch beispielsweise jetzt im hiesigen Kontext, warum ist Jazz schon weiss, so, also sowohl von Dozierenden, aber auch häufig von Studierendenseite aus. Und wir sind natürlich geprägt von einer Musikgeschichte von natürlich ja, wichtigen Musikschaffenden um uns herum. Aber ich glaube, was Problematik ist, dass wir halt so in diesem eurozentristischen Weltbild, also dass wir wie bei uns so ein bisschen schauen, dass wir davon ausgehen, wir haben irgendwie die Musiktheorie erfunden. So. Und das kann man vielleicht jetzt mal einfach gesagt so auf das runterbrechen. Und dass es eben eine sogenannte Musiktheorie gibt, also schon irgendwie die Arroganz zu haben, dass die Musiktheorie gibt. Und nachher auch aber alles andere halt so ein bisschen rückständiger anzuschauen oder ein bisschen weniger elaboriert anzuschauen. Und das kommt natürlich auch
mit «als andere» ist gemeint zum Beispiel
indische Musiktheorie zum Beispiel. Voilà, ja. Genau. Oder grundsätzlich. Es ist wie halt, es wäre wie wenn wir würden hergehen und sagen, es gibt diese Sprache. Und die wäre jetzt in diesem Moment Berndeutsch so. Und alles andere ist nicht Sprache, oder es ist so ein bisschen, ja. Genau, wir sagen es jetzt nicht. Genau. So ein bisschen weniger elaborierte Sprache. Und das ist natürlich sinnfrei in dem Moment, wo wir natürlich das als Sprache anschauen, in dem Kontext, wo wir aufwachsen. So. Und was er natürlich extrem macht, ist, er erzählt, dass das überhaupt erst möglich ist, aufgrund von eben dieser Auslöschung. Das ist ein Punkt. Es gibt ja mehrere Punkte. Und wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wo es hat auch schwarze Musikschaffende gegeben im 16., 17. Jahrhundert. Das ist ganz klar. Komponisten, in der Regel sind jetzt Männer bekannt. Genau. Und ich glaube, es ist einfach wie ein bisschen Propaganda passiert. Das ist so wirklich ausgelöscht worden. Und das ist dann, hat dann geheißen, ja, das sind die und die grossen Epochen, das und dieses. Und alles andere ist wie gar nicht sichtbar geworden. Und er sagt natürlich ganz klar, hey, das ist mega schwierig. Und du hast jetzt das andere angesprochen, eben, zum Beispiel indische Musiktheorie, wo es ganz klare Formen gibt, wo es ganz klare Techniken gibt, die seit Ewigkeiten bestehen. Und nachher ganz in der Neuzeit wird das irgendwie musiktheoretisch in einem weisen Kontext bestimmen und nachher hat die ganze Welt jetzt dem sozusagen, das war zum Beispiel, glaube ich, von Glissando dort. Und das ist interessant, oder? Das ist auch jetzt so wie, wir nehmen etwas, was es eh schon gegeben hat und nachher tun wir es auf eine gewisse Art und Weise als professionell bezeichnen und dann ist das wieder Status quo. Und dort hat er natürlich einen sehr grossen Aufruhr nach sich gezogen, wo durch die ganze Community ist irgendwie fast vom Stuhl gefallen und gefunden hat, ja, sicher nicht, und wir sind doch Musikerinnen, wir sind doch nicht rassistisch, geht's noch. So, und das andere aber auch die Vorstellung, dass jemand eigentlich schon musiktheoretische Sachen oder halt jetzt, sagen wir jetzt mal, technische Sachen, dass es das in anderen Kontexten eh schon lange gibt und dass man es vielleicht nicht selber gefunden hat. So. Also ja, Stichwort wäre jetzt Ricola. Also, wer hat es erfunden? Nicht immer der weisse Raum, sagen wir es mal so.
Also es lohnt sich vielleicht dem nachzugehen, wenn einem das interessiert. Phil Jewell, Ewell geschrieben, mit Doppel-L am Schluss, wenn ich nicht ganz unsicher bin. Und Sprache ist ein anderes Thema. Sprache ist ein mächtiges Werkzeug, auch im Umgang mit Rassismus. Welche Fehler können Veranstalter machen? Ihre Kommunikation vielleicht, also gegen aussen. Sie machen das Programm und es muss gar nicht etwas zu tun haben mit dem Thema Rassismus, aber man kann auch dort Fehler vielleicht machen.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn es irgendwie sehr viele Attribute gibt, wo also positive, die zugesprochen werden, eben irgendwie zum Beispiel Weisse, also das ist jetzt eine wunderschön klare, helle, weisse, perfekte Inszenierung. Also einfach halt, es gibt ja häufig, wie die Programmtexte daherkommen, gibt es dann auch Beschreibungen. Oder das ist jetzt sehr, irgendwie, also ja, einfach die Attribute, oder, die zugeschrieben werden, ich glaube, dort hat Vorsicht mit der Sprache. Und das andere, die Vorstellung, glaube ich, dass es wie extrem kompliziert muss sein. So. Also es gibt jetzt halt auch VeranstalterInnen oder halt grosse Häuser, die jetzt auch so, also wenn wir davon ausgehen, jemand hat eine kleine Ahnung von Antirassismus, dann reden wir von einer Person als «woke». So. Und jetzt gibt es solche Häuser, die haben irgendwie Wokeness-Nachhilfe bekommen und jetzt da sehr da um sich werfen mit den extrem vielen und komplexen Begriffen, um zu zeigen, ja, sie haben jetzt alles verstanden und haben jetzt da, sind jetzt da sicher super parat und die da sicher nichts Schlimmes reproduzieren. Und ich glaube, das kann man eigentlich auch abschrecken. Oder? Also, weil da gibt es eben Personen, die halt wirklich möchten sich mit Antirassismus auseinandersetzen, die möchten einen Einstieg finden. Und dann heisst es, ja, hier hast du mal die Enzyklopädie, jetzt kannst du mal 15 Stunden daheim büffeln und dann kannst du mit uns reden, weil wir haben es jetzt schon verstanden. Und das ist, glaube ich, der Fehler, der passiert. Und darum, ich würde einfach raten, die Sprache auch simpel zu halten. Aber auch, was kann funktionieren, ist beispielsweise so mit Fußnoten zu arbeiten. Also erklären, warum wird schwarz gross geschrieben oder so, solche Sachen. Und einfach wirklich bei sich bleiben. So. Und nicht wollen irgendwie zeigen, jetzt auch wieder, Antirassismus ist nicht ein Wettbewerb, weil, also es geht nicht um das. Sondern es wäre einfach schon mal schön, wenn man überhaupt über Rassismus reden kann, was passiert im Kulturbereich oder in der Schweiz.
gibt einige Akteure in der Kultur, wir haben jetzt schon viel angesprochen. Es gibt noch einen Teil, den schauen wir die ganze Zeit an, oder ich schaue vor allem aufs Blatt und zu dir rüber, aber jetzt auch zu euch. Das ist das Publikum oder die jetzt zuhören. Das ist ein wichtiger Teil in der Kulturbranche. Und über den wollen wir jetzt auch noch reden, über euch, über das Publikum. Was kann ich im Publikum machen? Welche Prägung von Rassismus kann ich erkennen? Oder wie kann ich reagieren, wenn ich etwas erlebe? Habe ich diesen Auftrag überhaupt?
Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne und wichtige Frage. Ich glaube, das Publikum hat sehr viel Macht als Gruppe und macht im positiven Sinn, also einen sehr grossen Impact. Und ich denke, wenn halt Inszenierungen passieren, wo Rassismus reproduziert wird oder wo, ja, wo irgendwie Sachen aufgeführt werden, die nicht okay sind, dann finde ich sehr wohl, das Publikum hat sogar die Pflicht zu reagieren. Und ich fände es so schön, also es gibt zum Beispiel ein Theater gegeben, das ist aufgeführt wurde und da hat es irgendwie, der Titel war irgendwie, ich weiß nicht genau, was der Titel war, aber es war sehr ein rassistischer Titel und auch das Stück war rassistisch. Und es hat nachher einen Aufruhr gegeben, also wir haben dort eine Basel-Initiative gemacht, um die Aufführung zu verhindern, wo wir einfach wollen, ein starkes Zeichen zu setzen, so hey, es gibt auch Sachen, die wir hier nicht mehr tolerieren, das akzeptieren wir nicht. Und der Regisseur hat es überhaupt nicht verstanden. Er hatte sogar eine Privataudienz in Antirassismus. Er hatte da irgendwie extrem viele Leute gehabt, die ihm haben erklärt haben, das ist mega schwierig und das kannst du davon nicht mehr bringen. Und er hat sich wieder überhaupt nicht darauf einlassen und das Stück ist dann in Chur tatsächlich aufgeführt worden. So. Und das sage ich jetzt auch nicht irgendwie, um da Pagen zu schnallen, sondern einfach zum zu sagen, Churerinnen, die hätten einfach zum Beispiel können sagen, hey, wir kaufen jetzt alle Tickets und bleiben aber Fan. So. Das ist ein starkes Statement, das das Publikum machen kann. Ein solidarisches Fan bleiben. Oder ja, mit den Leuten in der Politik sagen, hey, wir als Publikum, wir akzeptieren das nicht, wir wollen nicht, dass so etwas vorgeführt wird. So. Das ist extrem wichtig. Und nochmal, nicht denken, dass ein weisses Publikum ist. Es kann zum Beispiel auch eine Initiative sein, wo es ein grosses Transpi gibt, ein grosses Transparent, wo drauf steht, hey, im Publikum sitzen nicht nur weiße Menschen. Das wollen wir hier nicht. So. Und es muss auch nicht alles so proaktiv sein, sondern ich glaube, dort auch wieder, redet mit euren Freundinnen of Color, mit euren schwarzen Freundinnen und fragt sie, hey, wie ist das für dich, wenn das Theaterstück hier aufgeführt wird? Oder wie ist das für dich, wenn jetzt die Komikerinnen da, also Comedy-Auftritt hat, wo extrem Rassismus reproduziert? Und sie werden euch sagen, hey, merci, fragst und ich finde das mega schlimm und das und dieses. Und nachher fragen, hey, was würdest du dir wünschen, was könnte man machen? Und dann dort auch wieder vernetzen. Wir können miteinander chatten und uns austauschen und nachher ein Statement setzen. Und das ist das, was ich den Leuten zutraue. Und vor allem einem Publikum. Ein Publikum ist eine Gruppe, die sehr, sehr kritisch kann sein. Und das andere kann aber genau auch so wichtig sein, nämlich wenn Auftritte passieren von politischen Personen, die antirassistisch handeln oder von MusikerInnen, die politisch sind, geht an die Gigs, unterstützt das. Oder das ist etwas extrem Wichtiges. Dort nach formieren und unterstützt schwarze Personen und Kulturarbeitende of Color. Das ist sehr, sehr wichtig und ist, glaube ich, auch gut machbar.
Danke, Jamilia, für deine Zeit und das engagierte Gespräch und das Votum jetzt für euch ans Publikum zum Schluss. Schön, bist du da gewesen. Zuerst einmal, danke, einen Applaus.
Merci vielmals.
Für die Bereitschaft. Wir steigen mit zwei Sachen aus. Zuerst mit einem Gedanken für euch und für uns alle, von mir. Und dann mit einem Song, den du mitgebracht hast zum Schluss. Der Gedanke ist auch etwas, was mich jetzt in Recherche einfach wie die Schuppen sind gefallen. Einfach als schöner Gedanke oder als wichtiger Gedanke, so muss ich sagen. Und zwar hat a person of color schlicht nicht die Wahl, sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, im Gegensatz zu weissen Menschen, die diese Wahl haben. Und das muss man sich ein bisschen andenken, der Gedanke. Und dann versteht man vielleicht, wie wichtig das ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und was das für einen Impact hat, der Gedanke, wenn man dann einmal zwei, dreimal reisen und checkt, wow, ich kann ausweichen, ich habe jetzt entschieden, jetzt machen wir das Gespräch. Und das kommt aus einer mega privilegierten Situation heraus. Und jemand anders kommt nicht aus dieser privilegierten Situation, sondern ist einfach mit dem Thema aufgewachsen und muss mit dem zurückkommen. Und das ist ein Unterschied. Und der ist ganz wichtig, dass man darüber redet, finde ich, und dass man das ein bisschen durchspielt. Aber das war mein Schlussgedanke. Jetzt hören wir noch mal Musik. Was hast du uns zum Schluss mitgebracht?
Ja, merci viel mal. Und auch merci euch, habt ihr uns die Zeit gegeben. Das ist sehr wertvoll. Zum Schluss hören wir einen Song. Das ist eine Kollaboration und das ist Brittany Harris. Und sie ist eine schwarze lesbische Musikerin, die extrem, extrem gute Musik macht, mit so nahen und sehr emotionalen Themen. Sie macht unglaublich politische Musik und sie macht auch sehr zugängliche Musik. Also es ist sehr vielfältig, es ist auch poppig, es ist auch folkig, es ist auch jazzig. Und warum das wichtig ist, dass sie Raum bekommt hier, ist, weil sie hat ein extrem hartes Leben gehabt und sie ist aber jetzt und sie ist einfach genial. Und sie ist jetzt so weit, dass sie mit einfach extrem die Bühne bekommt, um ihre Themen anzusprechen. Und sie hat auch einen Song, wo sie explizit über Rassismus singt. So. Und es ist wichtig, aber nicht, dass wir jetzt immer Ella Fitzgerald mega hypen. Natürlich, I mean, Ella Fitzgerald. Aber wir haben auch in unserer Zeit heute haben wir extrem politische MusikerInnen. Und darum ist es wichtig, das mitzunehmen. Und diesen Song habe ich mitgebracht, weil es ist ein Song, der extrem viel Kraft gibt und extrem Fakt. Und ich möchte es auch wie euch auch mitgeben. So, Antirassismus ist etwas, das extrem Kraft geben kann und fegen, oder? Das heisst, ihr könnt auch mal ein antirassistisches Konzert oder Konzerte organisieren. Oder es könnte auch antirassistische Gucken geben. Das wäre es doch, oder? Ja, wie auch immer. Brittany Harris ist jemand, der sehr berührt und einfach extrem talentiert ist. Und ich habe das mitgebracht, wo ich finde, wir müssen irgendwie noch mit einer guten Energie auch aus dem Gespräch raus. Und merci vielmals. Yes, beautiful people. Do you know what's better than putting on for your city? Is your city putting on for you? Yeah, the city putting on for you. Yeah, see the world recognize the truth. And now you, and now I. Bills, diamonds, we out here shining. We keep walking through adversity. We busting through your glass ceilings. What a wonderful feeling. Making history and then we'll repeat.
Nach der Brittany Howard und nicht, wie wir vorher gerade gehört haben, Harris. Da haben wir irgendwie eine Verwechslung gehabt in der Live-Aufzeichnung. Und ihrem Song «Running with the Angels» kommen wir jetzt zum Jazz-Podcast «Musiktipp». In dieser Ausgabe, wie gesagt, mit dem jüngsten Werk vom Pianist Nicolas Ciliotto. Und der Text, wie immer, vom Musikjournalist Christoph Thurnherr. Die Bandbezeichnung auf dem CD-Cover lautet Trio und String Quartet. Wer daraus allerdings schließen möchte, dass in dieser Band zwei klar unterscheidbare Klangkörper nebeneinander stehen, der wird bereits mit dem ersten Stück der Platte Inner Chance eines Besseren belehrt. Kern der Lausanner Formation ist das Jazz-Trio. Der Bandleader und Pianist Nicolas Ciliotto stammt aus Frankreich. Er pflegt aber auch persönliche Beziehungen zu Griechenland, Italien oder Südafrika. Seine engsten Vertrauten in diesem Setting sind der Schlagzeuger Axel Lussier aka Ax Prix und der Kontrabassist Cyril Bio, beide aus der Westschweiz. Das hochkarätige Streicherquartett andererseits besteht aus Anna Agafia Eckholm und Marie-Sophie Baumgartner an den Geigen, Thomas Levier an der Bratsche und Anna Borkenhagen am Cello. Mit dieser eher selten gehörten Besetzung steht Ciliotto eine vielfältige Palette mit ausdrucksstarken Schattierungen und Nuancen zur Verfügung. Aber ebenso eindrücklich ist es zu verfolgen, wie sich die einzelnen Musiker immer wieder von ihren angestammten Plätzen entfernen, ihren Standort wechseln und sich im Gesamtgruppenbild neu positionieren. Beispielsweise der Kontrabass im Stück A Sip of Tears, welches wir gleich hören werden. In den ersten Takten tritt er kaum in Erscheinung. So genau folgt er dem expressiven Bassmuster, welches der Pianist selbst spielt. Dann aber, im zweiten Teil der Strophe, in dem die Streicher eine führendere Rolle übernehmen, gesellt er sich zu diesen und wandelt sich zum Pulsgeber ihres Spiels. Das Resultat dieses vielgestaltigen Umgangs mit den Rollen der einzelnen Instrumente innerhalb der Formation ist nicht nur eine delikate Mischung von Stilen und Klangfarben. Es ergeben sich auch unzählige, eingängliche und doch immer wieder überraschende Farben, aus denen Ciliotto seine Kompositionen mit sicherem Strich auf die Leinwand pinselt. Er sei inspiriert vom französischen Impressionismus, sagt der Pianist. A Sip of Tears ist ein passendes Bild dieser Art der Klangmalerei.